Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend.
Und damit hallihallo und willkommen zu unserer Mai-Folge von Edelmetall. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem Lieblingsgewerkschaftspodcast. Mit dabei an dieser Stelle ist natürlich auch meine Lieblingsbundesjugendsekretärin Svenja. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo Linda, ich freue mich auch. Schön, dich zu hören.
Svenja, wir hören uns ja direkt jetzt nach dem 1. Mai. Direkt heißt wirklich direkt, es ist nämlich der 2. Mai.
Ja.
Gestern waren wir alle unterwegs. Ich hatte im Kopf, du wolltest nach München. Wo warst du jetzt schlussendlich? Ist es München geworden oder wie sah dein 1. Mai aus?
Genau, ich war nicht in München. Ich war die letzten Jahre allerdings immer in München. Ich lebe ja hier. Mhm. Dieses Mal war ich spontan in Frankfurt. Warum? Ich war vorher auf der GfK-JAF-Konferenz in Sprockhövel unterwegs, also der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung, Konzernjugend- und Auszubildendenvertretung. Auch eine sehr gute Veranstaltung gewesen.
Schön.
Und war da noch ein bisschen länger an dem Tag und habe dann ganz spontan gedacht, komm, ich fahre mit dem Team gemeinsam nach Frankfurt und war da mit den KollegInnen aus dem Ressort unterwegs. Das war sehr schön, das war sehr gut. Das heißt, mir geht's heute total super. Und ich hatte einen guten und auch kämpferischen 1. Mai gestern. Das diesjährige Motto des DGB war ja, mach dich stark mit uns. Und ich fühle mich auf jeden Fall gestärkt. Es gab, und das gab es, glaube ich, auch überall. Ich habe nachher viel auf Insta geguckt, wie es woanders auch aussah und auf TikTok. Es gab, glaube ich, überall gute Jugendaktionen, gute Jugendreden. Auch in aktuellen politischen Zeiten wurden da unsere Themen gesetzt. Und der 1. Mai, der ist für uns als GewerkschafterInnen ja sowieso immer ein ganz besonderer Tag und deswegen war es das gestern auch wieder für mich. Ich habe viele Leute getroffen, hatte einen schönen Tag. Und wie war es bei dir, Linda? Du warst in Wolfsburg unterwegs, oder? Da, wo Christiane auch gesprochen hat?
Ja, ganz genau. Ich war in Wolfsburg unterwegs. Ich komme ja auch selber aus Wolfsburg und habe da meinen Vater quasi zum 1. Mai begleitet. Der war auch lange Gewerkschaftssekretär an der Geschäftsstelle. Wir sind dann auch zusammen quasi fast hinter Christiane direkt dann auch gelaufen, weil es hat er sich nicht nehmen lassen, da als ehemaliger Chefordner auch ganz vorne mit dabei zu sein. Starke Jugendaktionen gab es auch da. Also die Jugendrede vor Ort in Wolfsburg war richtig cool. Ich wurde so spontan dann noch in eine kleine Aktion zur Jugendrede mit eingebunden und habe so eine Konfettikanone in die Hand bekommen, wo wir dann nochmal den Punkt unterstützt haben, zu sagen, jetzt müssen wir nochmal aufmerksam machen auf die Themen der Jugend. Und das war ein ganz besonderer Moment, weil ich stand da eben bei meinem Vater und seinen älteren Kollegen, die alle aktive Gewerkschafter mal waren und jetzt so als Senioren noch aktiv waren. Und die haben diese Konfettikanonen und die gute Rede gehört und waren richtig so, oh, es ist so toll, dass die Jugend jetzt so stark ist. Und das war ein richtig schöner Moment, mit dem ich dann nach Hause gehen konnte. Ja, hat mich auch nochmal so richtig für heute gepusht, weil ich dachte, jetzt können wir auch noch mal in der Folge darauf gucken, was jetzt einfach in Zukunft auf uns dann zukommt, auch mit dieser Bundesregierung, die sich jetzt auch konstituieren wird. Es ist ja jetzt klar, dass dieser Koalitionsvertrag zustande kommt. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Und dann wollen wir aber auch darüber sprechen, wie jetzt gerade noch andere Tarifverhandlungen, es laufen ja gerade noch Tarifbewegungen, da wollen wir einmal reingucken im Kfz-Handwerk und die Textilbranche, da gab es auch einen Abschluss. Und dann wollen wir auch nochmal über die Festivalvorbereitungen sprechen und so ein bisschen gucken, was erwartet uns eigentlich auf dem Rise, wo ich ja ähnliche Vibes erwarte wie bei so einem 1. Mai, muss ich sagen.
Ich glaube auch. Ich freue mich auch drauf.
Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Koalitionsvertrag an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Lass uns da mal einsteigen.
Wir wissen heute, dass wir gemeinsam Union und SPD nun wirklich das Beste für unser Land und vor allem für die Menschen in unserem Land wollen. Wir wissen aber auch, was auf dem Spiel steht. Es geht um sehr viel. Es geht um die Zukunft unseres Landes und es geht um die Zukunft der Menschen in unserem Land. Und es geht auch um die Zukunft Europas. Das verpflichtet uns alle, etwas Gutes zu tun und wirklich etwas Tragfähiges zu Papier zu bringen. Ich kann Ihnen heute sagen, das ist uns gelungen und es ist uns vor allem mit Blick auf die junge Generation in unserem Land gelungen, die zu Recht fragt, welche Zukunft sie hat, welche Chancen sie hat und was wir denn für sie tun.
Ja, und den Kollegen, den wir gerade gehört haben, das war Friedrich Merz, nämlich zu dem Zeitpunkt, als der Koalitionsvertrag mit dem Titel Verantwortung für Deutschland am 9.4. im Paul-Löbe-Haus vom Deutschen Bundestag vorgestellt wurde. Und wir haben es gerade gehört, er ist schon mal überzeugt davon, dass sie da was Gutes vorgelegt haben, auch wenn Söder die deutlichere Main Character Energy an dem Tag eigentlich an den an den Tag gelegt hat. Und die Frage ist jetzt nur, Svenja, sind wir das auch? Sind wir auch überzeugt, dass der Koalitionsvertrag vor allem etwas für die jüngere Generation ist?
Ich musste auch erstmal kurz schmunzeln, als ich es gehört habe und war vor allem sehr gespannt, weil das ja aus der Pressekonferenz ist und da hat man den Koalitionsvertrag ja vielleicht noch nicht in Gänze gelesen, so wie es danach der Fall war. Da musste ich an diese Worte nochmal denken. Vielleicht ganz kurz zur Main Character Energy von Markus Söder vorweg. Die hatte mich an dem Tag und in der PK jetzt nicht so ganz überzeugt. Da habe ich bei einigen Sprüchen und Anmerkungen auch mal kurz überlegen müssen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und das war ja auch, ich weiß nicht, wenn man es medial verfolgt hat, das war ja schon so ein bisschen, ne? What happened? Was ist da passiert auf der Bühne? Aber nun gut, so war es an dem Tag. Was den Koalitionsvertrag angeht, da ist die Antwort ein bisschen komplizierter. Ob man da jetzt vor allem, wie du gerade gefragt hast, die junge Generation im Blick hatte, das sei mal dahingestellt. Es ist aber, und das auch bei aller berechtigten Kritik, die es da gibt, wir gehen ja gleich auch nochmal genauer auf die einzelnen Punkte ein, schon so, dass der Grundstein für dringend benötigte Investitionen in die Zukunft, für die wir als IG Metall-Jugend ja auch die ganze Zeit auf die Straße gegangen sind, gestritten haben, beim Aktionstag waren und so weiter, die wurden gelegt. Und auch das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir in den Deep Dive diven, möchte ich gerne nochmal so ein paar Facts zu GroKo, die ich mir vorher nochmal anlesen musste, weil ich dachte, SPD und CDU, das hatten wir schon öfter in Deutschland, eben immer eigentlich als sogenannte Große Koalition. Das wäre jetzt das fünfte Mal. Und jedes Mal waren ja diese Koalitionen, im Vorfeld war es ja auch nicht so, dass man dachte, das sind jetzt die Koalitionspartner, wo alle die Hände aus allen Lagern die Hände in die Luft reißen und sagen, ja, wir wollen gerne unbedingt zusammenarbeiten, die CDU mit der SPD und auch genau andersrum. Es sind immer keine sogenannten Liebeshochzeiten, aber es sind, auch wenn es immer Lösungen so ein bisschen aus der Not herausgeboren waren, waren es immer sehr stabile Regierungen tatsächlich in der Vergangenheit. Wenn man sich jetzt aber so ein bisschen die Zahlen anguckt, nämlich die Prozente, die die Parteien einfahren konnten, stellt sich die Frage, Große Koalition, warum eigentlich jetzt auch heute?
Das wird ja aktuell auch viel diskutiert, ob man da eigentlich von einer GroKo sprechen kann. GroKo, Große Koalition, genauso wie du es gerade sagst. Und im eigentlichen Sinne war das hier immer eine Koalition der beiden stärksten Parteien im Parlament. Und das sieht aktuell anders aus, das wissen wir. Aber es weiß ja trotzdem jeder und jede, dass da Schwarz-Rot gemeint ist aktuell, worüber gesprochen wird. Und dass das eben die Koalition ist, um die es da geht, die diesen Koalitionsvertrag vorgelegt hat. Wir haben ja die letzten Folgen immer mal wieder drauf geguckt, ne, auch in unserer Bundestagswahlkampagne, die wir hatten. Was waren da eigentlich Forderungen, die wir aufgestellt haben, auch als IG Metall-Jugend gemeinsam mit der DGB-Jugend? Und lass uns da doch mal schauen, was ist da eigentlich reingekommen in den Koalitionsvertrag? Was hat da Eingang gefunden und was vielleicht auch nicht?
Dann würde ich anfangen mit der Schuldenbremse. Bisschen mit der Überschrift Zukunft blockiert? Fragezeichen. Also es gab die Forderung von der Gewerkschaftsjugend, die Abschaffung der Schuldenbremse, massive Investitionen in Infrastruktur und Daseinsvorsorge bekommen, so ein bisschen verkürzt, eine Reform der Schuldenbremse wurde angekündigt. Es gibt jetzt dieses Sondervermögen, was noch vor, also mit dem alten Bundestag quasi noch durchgebracht wurde für Infrastruktur und Klima. Aber es gibt nach wie vor keine komplette Abschaffung der Schuldenbremse und auch, ja, sagen wir in Teilen der CDU, jetzt nicht die größte Bereitschaft zu sagen, es braucht eine Abschaffung. Frage an uns, um da ein kleines Fazit drunter zu setzen. Reicht diese Reform oder bleibt das jetzt ein fauler Kompromiss? Wie bewertet das die Gewerkschaftsjugend?
Genau, das ist eine gute Frage. Und als IG Metall-Jugend fordern wir natürlich weiterhin die Abschaffung der Schuldenbremse. Das ist das, was wir nicht nur auf Bälle geschrieben und in die Luft geschmissen haben beim Aktionstag genauso, sondern wo wir auch weiter dahinter stehen. Trotzdem ist eine solche Reform der Schuldenbremse ein Erfolg. Insbesondere, und auch das hast du gerade angesprochen, wenn man sich die Position vor der Wahl in Erinnerung ruft, das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, das ermöglicht Investitionen, die super dringend benötigt werden. Das wissen wir auch. Aber wir werden natürlich auch hier weiter genau drauf schauen, wohin geht das Geld denn dann eigentlich? Und das werden wir weiter im Blick behalten.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Thema gerechte oder auch gerechtere Transformation. Wer zahlt jetzt eigentlich letztendlich den Wandel? Es gab mehrere Forderungen von der Gewerkschaftsjugend im Vorfeld zur Bundestagswahl. Da gehörten zu, es sollen Klima- und Transformationsfonds eingerichtet werden, es soll die Tarifbindung gestärkt werden, die Mitbestimmung soll gestärkt werden und natürlich auch eine höhere Besteuerung, gerade für die Menschen, die mehr haben, um diesen Wandel mitzufinanzieren und mitzutragen. Bekommen haben wir jetzt Bekenntnisse zur Transformation, eine Förderung von E-Mobilität, ein Tariftreuegesetz, was geplant ist, aber keine höheren Steuern und keine klare Verbindung von Transformation und Weiterbildung. Man könnte sagen, da besteht noch viel Nachholbedarf. Oder kann man das überhaupt sagen? Kann man sagen, viel Nachholbedarf? Wie bewertest du das, Svenja?
Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich finde auch deine Überschrift, die du gerade genannt hast, wer zahlt eigentlich den Wandel, ist eine ganz treffende Überschrift. Gerade die angestrebten Förderungen, ne, im Bereich der klimafreundlichen Stahlproduktion und in der E-Mobilität, ne, da geht's ja auch viel um Kaufanreize und solche Dinge, die da drin stehen. Die sind ein wichtiges Signal und ein wichtiges Signal, das ist auch das geplante Tariftreuegesetz. Das muss man echt noch mehr hervorheben. Aber ja, wer zahlt den Wandel? Das ist noch die Frage, die dahinter steht.
Eine Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, ist, wie gerecht ist es denn jetzt eigentlich das, was im Vertrag steht, wenn jetzt so Punkte fehlen, wie Steuererhöhungen zum Beispiel?
Naja, ohne eine solidarische Finanzierung der Transformation besteht natürlich die Gefahr, dass die entstehenden Kosten, und das haben wir immer, auf diejenigen abgewälzt werden, die sowieso schon mit steigenden Preisen und Mieten zu kämpfen haben. Und das dürfen wir, und das machen wir auch nie als IG Metall Jugend, zulassen. Und deswegen fordern wir auch hier weiterhin eine stärkere Besteuerung höherer Einkommen und eben auch der Erbschaften.
Dann lass uns noch mal zu einem Thema kommen, was ein ziemlicher Aufreger war, gerade auch in Gewerkschaftskreisen, nämlich das Arbeitszeitgesetz oder den Vorstoß, den wir dazu finden konnten im Koalitionsvertrag. Ich lese mal einen ganz kurzen Auszug aus dem Koalitionsvertrag dazu vor. Da steht nämlich drin, die Arbeitswelt ist im Wandel. Beschäftigte und Unternehmen wünschen sich mehr Flexibilität. Deshalb wollen wir im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Auch und gerade im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vielleicht wichtigster Satz dabei, kommt noch hinten dran, zur konkreten Ausgestaltung werden wir einen Dialog mit den Sozialpartnern durchführen. Svenja, das ist ja ein leichter Angriff auf diesen 8-Stunden-Tag, eine sehr wichtige Errungenschaft der ArbeitnehmerInnenbewegung.
Ja.
Was war denn dein erster Gedanke, als du das gelesen hast?
Ich würde es vielleicht nochmal so sagen wie in anderen Folgen schon, bei manch anderen Dingen. Das Erste, was ich da gedacht habe, war, what the fuck is happening? Das ist ja auch was, was komplett aufgegriffen wurde, ne, so, sofort von allen, von der DGB-Jugend, von den Gewerkschaften. Und solche Diskussionen, die gibt's ja immer mal wieder, muss man sagen, zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und wenn da von Flexibilität die Rede ist, dann sollte man immer sehr genau hinschauen, was heißt das eigentlich, wer profitiert davon und was bedeutet das eigentlich für die Beschäftigten in der Praxis? Denn da ist die Gefahr immer groß, dass solche Regelungen missbraucht werden können. Und also ich habe ja irgendwann mal Jura studiert. So. Und das Erste, was ich im Arbeitsrecht gelernt habe, ist, dass Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht ist und so auch solche arbeitszeitgesetzlichen Regelungen, die es da gibt. Und deswegen muss man da auch schauen, dass dieser Schutz weiterhin besteht.
Lass uns mal festhalten, wie schlimm ist es denn, dass es da jetzt überhaupt drin steht? Es ist ja immer noch ein Koalitionsvertrag, wo jetzt Vorhaben festgelegt werden. Und es steht ja auch noch drin, zur konkreten Ausgestaltung soll ein Dialog geführt werden mit den Sozialpartnern, das heißt eben auch mit den Gewerkschaften. Hat das den What-the-fuck-Moment so ein bisschen abgemildert oder wie bewertest du es?
Ein bisschen abgemildert schon. Ich hätte jetzt den letzten Satz, den du eben vorgelesen hattest, mit den Sozialpartnern im Dialog durchführen, nochmal aufgegriffen. Das heißt, es handelt sich erstmal um eine lose Ankündigung. So habe ich es aufgefasst. Und wenn es dann an die konkrete Ausgestaltung gehen sollte, wird es unsere Aufgabe sein, als Gewerkschaftsjugend, als Gewerkschaften da ganz genau hinzuschauen und unsere erkämpften Rechte, und das ist es ja genau, was da gerade angegriffen wird, entschlossen auch zu verteidigen.
Dann habe ich noch einen Punkt mitgebracht, wo wir jetzt drauf schauen können, nämlich Perspektiven und Ausbildung, jetzt mal grob zusammengefasst. Was war unsere Forderung von der Gewerkschaftsjugend im Hinblick auf die Bundestagswahl? Wir haben gefordert eine umlagenfinanzierte Ausbildungsgarantie, keine Ausnahmen beim Mindestlohn und eine Erhöhung der Mindestausbildungsvergütung. Was haben wir bekommen? Die Ausbildungsgarantie wurde nicht erweitert um eine Umlage. Mindestlohn soll steigen, aber da bleiben auch weiter Ausnahmen. Die Mindestausbildungsvergütung, da sieht der Koalitionsvertrag jetzt eine Evaluation vor, die aber ohnehin schon geplant war. Man hat das Gefühl, ist da viel Neues dazugekommen? Vielleicht ja doch. Wie siehst du dieses Kapitel zu den Perspektiven und Ausbildungen im Koalitionsvertrag, Svenja?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist da viel Neues hinzugekommen? Ich kann dir einmal kurz sagen, wie es war, als ich zum ersten Mal den Koalitionsvertrag geöffnet und gelesen habe. Ich habe mir als erstes die PDF aufgemacht und habe nach Schlagworten gesucht. Das war das Schlagwort Ausbildung und das Schlagwort Jugend. Und ehrlich gesagt, habe ich da nicht so wahnsinnig viel zu gefunden und war enttäuscht. Dann habe ich ihn komplett gelesen und habe schon hier und da nochmal ausführlicher auch in anderen Kapiteln umschrieben und so weiter. Das hat man ja dann auch gesehen. Das war ja nicht alles darunter verortet, nachgeschaut. Was soll ich sagen? Du hast da jetzt schon einiges genannt. Was da noch drin steht, zusätzlich zu dem, was du gerade schon genannt hast, das ist die Berufsorientierung an Schulen und dass Jugendberufsagenturen gestärkt werden sollen. Das ist auch noch so ein Thema, wo wir jetzt vielleicht nicht tief reingehen, was aber auch drin steht. Was ich hier deutlich machen möchte, auch im Rahmen des Podcasts, ist, dass solche Themen, dass die da überhaupt drinstehen und dass die da überhaupt diskutiert werden. Das ist auch unser Verdienst, dass wir das immer wieder, auch wenn es uns vielleicht vor der Bundestagswahl schon aus den Ohren rauskam, dass wir da immer den Finger auch wieder in die Wunde gelegt haben und das immer wieder aufs Tableau geholt haben. Nicht nur durch uns, sondern auch gemeinsam mit der DGB-Jugend. Insgesamt mangelt es aber leider etwas an konkreten Maßnahmen. Deswegen bleiben wir da dran, kämpfen da weiter gegen jegliche Ausnahmen vom Mindestlohn, für eine Erhöhung der Mindestausbildungsvergütung und natürlich auch für die Umlagefinanzierung.
Da würde ich direkt nochmal Finger in die Wunde legen, da nochmal bei der Umlagenfinanzierung bleiben. Warum wäre eine Umlage denn so wichtig? Weil wenn man jetzt sagt, eine Ausbildungsgarantie steht ja im Großen und Ganzen irgendwie drin. Warum funktioniert das nicht ohne eine richtige Umlage?
Auch hier würde ich vielleicht kurz aus der Erfahrung berichten. Ich bin ja schon ziemlich lange in der Jugendarbeit dabei und habe so einen gewissen Vergleichswert, wie sich das auch entwickelt über die letzten Jahre. Und ehrlich gesagt ist so ein Marker, den man immer hatte, auch bei der letzten Bundestagswahl, also der davor, der jetzigen Bundestagswahl, dass man immer gesagt hat, wir sind zum ersten Mal unter die 500.000er-Marke gefallen bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Und wir gucken uns mal an, wie viele Betriebe bilden insgesamt in Deutschland eigentlich noch aus. Das waren immer so 20% der Betriebe. Und das Spannende ist, dass das ja jetzt wieder, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch der Ausbildungsmarktbilanz so ein Stück nach unten gegangen ist. Also beide Zahlen, weniger Betriebe, die ausbilden, weniger Ausbildungsplätze, also Verträge, die abgeschlossen wurden mit neuen Auszubildenden. Und das ist total alarmierend. Und vielleicht, um die Frage kurz zu beantworten, was ist das eigentlich, so ein Zukunftsfonds, um es nochmal nach vorne zu holen, auch wenn wir da öfter schon drüber gesprochen haben. Ein umlagefinanzierter Zukunftsfonds, das ist ein Fonds, in den alle Betriebe einzahlen und aus dem ausbildende Betriebe Ausbildungskosten teilweise erstattet bekommen. Und das hätte eben viele Vorteile, zum Beispiel, dass diejenigen Betriebe entlastet würden, die eben ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und ausbilden und dass Ausbildung insgesamt auch wieder attraktiver gemacht wird. Und da gibt's ja auch gute Beispiele und das geht auch voran. Und deswegen wissen wir auch, das funktioniert. Und deswegen holen wir das auch immer wieder hervor. Und ich finde das aber gerade vor der Situation, ne, das liegt natürlich auch in der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, dass das so ein Stück weit nach unten geht gerade, ist es total wichtig, dass wir das immer und auch weiterhin im Blick behalten. Wie sieht es da eigentlich auch mit so einer Umlagefinanzierung aus?
Zwei Themen habe ich noch, die ich gerne mit dir besprechen wollte. Kommen wir einmal zu dem nächsten, nämlich zu den Dualstudierenden. Da steht ja die große Frage, wurde jetzt die Schutzlücke endlich geschlossen? Die Forderung, die wir jetzt auch schon seit längerem haben in der Gewerkschaftsjugend, ist einfach die Gleichstellung von den Dualstudierenden mit den Azubis, damit sie endlich eine faire Vergütung bekommen und auch eben Rechtsgrundlagen, auf die man sich auch berufen kann. Bekommen haben wir jetzt mit dem neuen Koalitionsvertrag einen Prüfauftrag für mehr Transparenz, aber keine verbindlichen Zusagen. Ja, da hat sich mir die Frage gestellt, warum bleiben die Dualstudierenden jetzt schon wieder außen vor? Svenja, hast du da eine Antwort drauf oder ist das auch ein großes Fragezeichen für dich?
Nee, das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Schutzlücke geschlossen, da wäre die Antwort also nein. Prüfauftrag nennst du es, stimmt auch. Letztendlich habe ich mir aber auch gedacht, es steht drin und gleichzeitig steht drin, ne, dass man irgendwie da wieder mit den Tarifvertragsparteien arbeiten muss. Das fand ich ganz spannend, weil so ein, wir nehmen es mal auf, aber spielen es irgendwie direkt wieder zurück war. Genau, also von einer Prüfung ist die Rede. Da könnte ich jetzt über das Warum spekulieren. Viel wichtiger finde ich aber, dass wir da wirklich die Aufmerksamkeit weiter drauf behalten. Denn es ist super dringend notwendig, dass da die gleichen Schutzrechte und Qualitätsstandards auch für Dualstudierende gelten. Und da sind wir wie immer dran und bleiben es auch. Das ist ja ein Evergreen sozusagen, den wir immer wieder aufs Tableau holen.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, das BAföG. Auch immer mal wieder ein großes Thema. Da war auch die Forderung im Vorfeld zur Bundestagswahl eine tiefgreifende Strukturreform, bitte mal endlich, Eltern- und herkunftsunabhängiges BAföG, höhere Bedarfssätze und Wohnkosten sollen besser eingerechnet werden und weniger Schulden sollen dann am Ende auch eben für die Menschen entstehen, die dann auf BAföG angewiesen sind. Bekommen haben wir jetzt im Koalitionsvertrag zwar eine Anpassung der Bedarfssätze, auch eine Berücksichtigung von Wohnkosten. Die Digitalisierung des Antrags soll jetzt endlich und vollumfänglich erfolgen, aber Elternunabhängigkeit und der Darlehensanteil bleiben, so wie er vorher auch war, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie fällt da dein Urteil aus? Ist das jetzt ein richtiger Schritt oder ist das eine vertane Chance?
Beides. Also es ist ein richtiger Schritt, denn da wurde schon ziemlich viel aus unseren Forderungen aufgegriffen. Auch hier kurzer Blick in die letzten Monate. Da haben wir ganz oft über diese Strukturreform geguckt und haben uns sehr laut und stark gemacht. Und da wurde auch viel aufgegriffen. Wir haben da vor einem Jahr, glaube ich, ziemlich genau mal drauf geguckt im Podcast und auch geschaut, was da alles reingekommen ist, weil da durch unseren Druckaufbau auch viel passiert ist und so eine Strukturreform auch weiter nach vorne gebracht wurde. Gleichzeitig ist aber viel auch noch lückenhaft und es reicht eben nicht aus. Und außerdem sollen diese Sachen ja auch ein bisschen spät kommen. Ne? Also es ist ja nicht so, als soll das jetzt übermorgen umgesetzt werden, sondern da wurden die Semester irgendwie, ne, nächstes, übernächstes ist es dann im Jahr. Und deswegen müssen sich immer noch viele junge Menschen verschulden, um überhaupt studieren zu können.
Eine Sache, wo ich auch gar nicht müde werde, um das nochmal halt zu fragen, um es auch nach vorne zu bringen, warum ist denn jetzt auch gerade für die Gewerkschaftsjugend und die IG Metall-Jugend diese Forderung des elternunabhängigen BAföGs so wichtig und ja auch essentiell? Was könnte denn diese Forderung konkret für Studierende verändern, wenn die durchkommen würde?
Ja, mehrere Ebenen hat das natürlich jetzt nur ganz verkürzt dargestellt. In der Praxis, da verursacht die Kopplung vom BAföG an das Elternhaus erstens einen ziemlich bürokratischen Aufwand, ne? Das klingt jetzt erstmal banal, aber das ist in manchen Familienverhältnissen auch gar nicht so einfach, das vielleicht so anzugehen, wie es aktuell gewünscht ist. Da gibt es manche Schwierigkeiten. Außerdem ignoriert die Elternabhängigkeit ja völlig die Lebensrealität vieler Studierender. Das muss unabhängig von der familiären Situation möglich sein, auch studieren zu gehen, und da auch BAföG zu bekommen, da geht's ja oft um sehr kleine Beträge sozusagen, die da auch entscheidend sind, warum man BAföG bekommt oder warum man es eben nicht bekommt.
Wir haben jetzt so einen relativ schnellen Ritt dadurch gewagt. Natürlich sind da noch andere Themen drin. Wir könnten da jetzt auch, glaube ich, mehrere Folgen zumachen zu den über 100 Seiten, die da jetzt zusammengekommen sind. Am Ende ist es ein Koalitionsvertrag. Man muss ja auch ein bisschen die Politik dann messen an den Sachen, die sie danach umsetzen und wo sie dann auch, welche Projekte sie in Angriff nehmen. Deswegen letzte Frage an dich. Nach diesem Koalitionsvertrag der Verantwortung für Deutschland heißt, wo Friedrich Merz gesagt hat, da ist viel für die jungen Leute drin, die zu Recht fragen, was wir denn für ihre Zukunft machen. Ist das für dich jetzt echter Fortschritt? Ist das mehr Symbolpolitik? Und was kommt jetzt auch nach diesem Koalitionsvertrag für uns in der Gewerkschaftsbewegung?
Ich glaube, ich sage es heute zum dritten Mal. Gute Frage, Linda. Dankeschön. Nee, wir haben jetzt bei einigen Themen drüber gesprochen, dass das in die richtige Richtung geht. Teilweise ist da aber nur von Evaluierung die Rede und konkrete Maßnahmen, die fehlen da einfach hier und da. Das ist teilweise auch sehr oberflächlich. Da sind manche Sachen mit einem Satz abgefrühstückt. Da muss man sehr genau drauf gucken, was kommt da jetzt, was bedeutet das und wann kommt das auch? Das haben wir jetzt gerade beim Thema BAföG gehabt, ne? Da kommt es jetzt drauf an, wie immer, den Finger in die Wunde zu legen und da auch an unseren Forderungen dran zu bleiben, damit sich da auch wirklich was verändert. Und die Voraussetzungen, das möchte ich aber auch sagen, die sind da bei den Punkten, die wir gerade besprochen haben, auf jeden Fall da.
Ich habe jetzt gerade schon gesagt, letzte Frage, aber eine habe ich doch noch, Svenja. Ist es am Ende nicht auch immer ein bisschen ein ähnliches Gespräch, wenn man den Koalitionsvertrag dann nochmal liest und resümiert? Das ist ja jetzt auch nicht der erste Koalitionsvertrag, den du auch als Gewerkschafterin liest, mit dem genauen Blick für die Ziele, die man da eigentlich unterbringen wollte.
So ist es natürlich. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, da sind viele Dinge auch nur kurz angerissen. Da müssen wir dranbleiben und schauen, was kommt da eigentlich auch rein. So ein Koalitionsvertrag, der ist ausgerichtet auf die nächsten 4 Jahre. Und wenn man jetzt mal so rückblickend schaut, dann ist es ja nie so gewesen, als wäre der dann 1:1 umgesetzt worden. Ich habe es eben auch kurz angerissen mit der Strukturreform im BAföG zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Thema, das ist ein sehr gutes Beispiel. Da geht es jetzt weiter in diesem Koalitionsvertrag Politik. Die baut ja auch aufeinander auf und dementsprechend ist es super wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, cool, das ist drin und das hier ist rausgefallen und damit leben wir jetzt die nächsten 4 Jahre, sondern dass wir da dranbleiben, weiterhin unsere Themen aufs Tableau holen und schauen, dass wir da sehr laut und auch stark bleiben an den verschiedenen Punkten, wenn es auch in die Umsetzung geht oder eben noch ein bisschen anschubsen die nächste Zeit, wenn da nichts kommt. Das ist ja auch sowas, ne? Wo man gucken muss, steht da was drin, aber da passiert nichts. Da kann man ja auch noch mal ein bisschen Druck aufbauen. Die nächsten 4 Jahre, auf die der Koalitionsvertrag angelegt ist, würde ich behaupten.
Sehr gut. Gestaltungsspielräume erkennen und nutzen, würde ich da mal drunter setzen. Lass uns dann jetzt, nachdem wir dieses Thema abgeschlossen haben, zum nächsten kommen. Wir wollten ja auch noch über laufende und gelaufene Tarifrunden sprechen. Und da ist unser Kollege Jan zu Besuch. Und da habe ich im Vorfeld ein kleines Interview mit ihm aufgenommen. Im Kfz-Handwerk sind über 450.000 Menschen beschäftigt, Tendenz steigend. Gleichzeitig wird die Arbeit immer komplexer. Elektrifizierung, Assistenzsysteme und neue Technologien verändern den Alltag in den Werkstätten massiv. Auch darum, diese neuen Herausforderungen anzuerkennen, darum geht es auch in der aktuellen Tarifrunde. Und über diese Tarifrunde und über die Tarifrunde in der Textilindustrie West möchte ich jetzt genauer sprechen. Und zwar mit Jan Wilde aus dem Ressort Junge, IG Metall und Studierende. Ich freue mich, dass du da bist, Jan.
Hallo, liebe Linda.
Die Forderung der IG Metall in der Tarifrunde Kfz-Handwerk lautet ja 6,5% mehr Entgelt, 170 Euro mehr für Azubis und eine Entlastungskomponente. Und es fanden jetzt auch schon 2 Verhandlungsrunden statt und der Arbeitgeber hat immer noch kein Angebot vorgelegt. Das heißt, es ist immer noch ein bisschen angespannt, Aktionen laufen. Was kannst du uns denn berichten? Was hörst du von den KollegInnen aus den Verhandlungen? Wie ist denn die Stimmung?
Also ich nehme die Stimmung als sehr kämpferisch wahr. Ich habe jetzt auch schon ganz viele Berichte gehört von Jugend- und Auszubildendenvertretungen, von Betriebsräten, die auch die Kfz-Tarifrunden jetzt auch nochmal genutzt haben, um eben mit den Beschäftigten auch zu sprechen, Aktionen zu planen. Es sind ganz, ganz viele tolle Videos und Aktionen auch im Rahmen dieser Tarifbewegung schon entstanden. Und es hat ja auch jetzt bei den bisherigen Warnstreiks schon gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen da nicht so leicht aufgeben und da dran sind. Und da ist eine große Beteiligung spürbar.
Ja, mehr als 18.000 KollegInnen waren ja jetzt schon bei Aktionen dabei. Und mit den Videos sagst du was. Ich habe mir den natürlich auch angeguckt und wir verlinken die in den Shownotes. Einfach, weil sie geil geworden sind, aber auch als Inspiration für alle, die zuhören, für die kommenden Tarifrunden. Man kann da einiges machen und wie du sagst, es mobilisiert dann halt auch einfach. Wir haben es jetzt gerade angetippt, viele KollegInnen haben sich jetzt beteiligt an den Aktionen. Trotzdem halten die Arbeitgeber die Forderungen nach wie vor das sind nicht meine Worte, das sind ihre Worte, maßlos und haben immer noch kein Angebot vorgelegt. Wie kann das sein?
Also man könnte jetzt sagen, das sagen sie ja immer. Das zeigt aber natürlich auch, wie weit Positionen auch aktuell noch voneinander oder auseinander liegen, voneinander entfernt sind. Vor allen Dingen bei der Frage nach einer Entlastungskomponente, also der Wahlmöglichkeit zwischen Geld oder mehr Zeit, stellen sich die Arbeitgeber bislang schwierig vor. Da stellen sie sich aktuell quer. Dabei widersprechen sie sich teilweise aber auch selbst. In der ersten Verhandlung wurde nämlich noch vorgeschlagen, die Beschäftigten könnten ja in Teilzeit gehen oder unbezahlten Urlaub nehmen. Nun heißt es plötzlich, weitere Personalausfälle wären kaum zu bewältigen und jede Beschäftigte ist irgendwie wichtig und muss an Bord bleiben. Also da ist einfach ein krasser Widerspruch auch drin.
Okay, man darf gespannt sein. Die Kolleginnen werden natürlich nicht nachlassen. Anders als im Kfz-Handwerk gab es aber Anfang April einen Abschluss in der Textilindustrie West. Da wollen wir auch noch mal ganz kurz drauf schauen. Einmal ganz kurz zusammengefasst. Es gibt eine Einmalzahlung von 275 Euro im Juli 2025, eine Lohnerhöhung ab August 2025 um 2%, sondern mindestens 60 Euro. Eine weitere Erhöhung dann ab Oktober 26 um 2,9%, sondern mindestens 80 Euro. Und eine verbesserte Arbeitszeitregelung mit höherer Quote und Aufstockung der Beiträge. Und die Laufzeit des Tarifvertrags sind dann 27 Monate. Das Tarifergebnis gilt jetzt für 51.000 Beschäftigte mit einem Tarifvertrag in der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. Insgesamt arbeiten in der Branche 100.000 Beschäftigte bei traditionellen Textilherstellern über Automobilzulieferer bis hin zu Hygiene- und Medizinprodukten und technischen Textilherstellern. Ist das denn dieser Tarifabschluss, der jetzt errungen werden konnte, ist das denn aus Sicht der IG Metall-Jugend ein Erfolg oder ein eher, würde man sagen, eher ein Kompromiss, weil die Branche einfach wirtschaftlich auch stark unter Druck steht?
Beides. Tarifergebnisse sind ja immer ein Kompromiss und wir alle wissen, was aktuell die politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind und dass es aktuell gerade nicht die besten sind. Und ich habe vollstes Vertrauen in unsere Kolleginnen, dass sie in den Verhandlungen alles gegeben haben. Unterm Strich bedeutet das Ergebnis vor allem für die unteren Entgeltgruppen eine große Entlastung und auch die Auszubildenden profitieren von der Einmalzahlung und den Erhöhungen.
Ja, wichtiges Ergebnis dann eben auch in diesen Zeiten. Wenn wir jetzt auf beide Tarifrunden schauen, was würdest du denn sagen, was unterscheidet sie und was haben sie vielleicht gemeinsam?
Naja, natürlich gibt es branchenspezifische Unterschiede, aber die Beschäftigten haben ja im Kern mit den gleichen Problemen zu kämpfen und das zeigt sich auch an dem großen Aktionismus in den beiden Tarifbewegungen. Also wir haben einen großen Zulauf, was die Aktion und die Warnstreiks angeht und uns als IG Metall-Jugend ist da natürlich ja vor allen Dingen auch die überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung wichtig gewesen und das hat ja auch in beiden Tarifgebeten, ist das ja auch in der Forderung auch dementsprechend mit aufgegriffen worden. Das heißt, da gibt es schon auch große Gemeinsamkeiten.
Ja, da sagst du was. Das ist wirklich eine Entwicklung auch der letzten Jahre und natürlich auch ein Verdienst der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, da so fantastisch mobilisiert zu haben für die Runden. Wenn wir jetzt abschließend nochmal so ein bisschen, wir haben jetzt auch über Probleme und Schwierigkeiten beim Erkämpfen von Tarifverträgen gesprochen, aber eben auch über solche ja Glanzmomente, ne, wenn dann so viele Menschen auf die Straße gebracht werden. Was gibt dir denn Hoffnungen an diesen beiden Tarifrunden für die kommenden jetzt auch? Und was muss sich vielleicht unbedingt ändern noch? Was müssen wir daraus mitnehmen?
Ja, Hoffnung ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja schon so, dass wir Beschäftigten es ja schon selbst auch in der Hand haben, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen. Und das haben wir auch in den Branchen in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Und das werden wir auch in Zukunft beweisen. Das stimmt mich an der Stelle vor allen Dingen positiv, dass die Forderungen, die die Jugend aufgestellt hat, in den vergangenen Tarifrunden sehr präsent war. Und das wird mich natürlich auch für die Zukunft freuen. Und aktuell starten ja auch die Tarifbewegungen bei den textilen Diensten. Wir gehen jetzt noch in der Eisen- und Stahlindustrie in dem Jahr auch in eine Tarifbewegung. Und genau, da würde mich natürlich auch genauso freuen, dass wir diesen Schwung auch mitnehmen und da ein richtig gutes Ergebnis für die Jugend erzielen.
Da werden wir dann natürlich auch live dabei sein und wir hören uns da bestimmt auch wieder nochmal, Jan. Bis dahin erstmal schöne Zeit. Danke, dass du dir jetzt auch die Zeit für uns genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen sonnigen Mai und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns dann auch in Zukunft, wenn es wieder Tarifnews gibt, hören.
Natürlich. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Danke nochmal, Jan, für das spannende Gespräch, was irgendwie, obwohl wir es getrennt voneinander aufgenommen haben, nochmal sehr an unser Gespräch zum Koalitionsvertrag angeknüpft hat, ne? Weil es bewegt sich nichts, wenn man nicht selber irgendwie bereit ist zu kämpfen. Und das zeigen die KollegInnen jetzt in den Tarifrunden ja gerade wirklich nochmal sehr, sehr gut, oder?
Voll. Ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie viele KollegInnen da für ihre eigenen Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen, was da immer wieder für eine Bewegung hinter ist und wie entschlossen da alle sind. Und das beeindruckt mich immer wieder. Und deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir überall gute Abschlüsse auch hinkriegen dieses Jahr.
So, Svenja, wie immer, eine gute Zeit geht auch vorbei. Wir sind jetzt am Ende unserer Aufnahme und am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ja. Ich hatte so viele gute Fragen, haben wir ja festgestellt, für dich mitgebracht.
Stimmt, war einfach toll vorbereitet, Linda.
Ich habe aber noch eine gute Frage und eine wichtige Frage, die wir klären müssen, weil die Uhr läuft, der Countdown ja auch. Das Rise Festival findet bald statt und ich würde gerne mal von dir wissen, was sind eigentlich deine Festival Essentials, die nicht im Koffer, Rucksack fehlen dürfen, wenn du dich aufmachst?
Ein Zelt wäre nicht schlecht, damit man irgendwo schlafen kann. Ja. Aber auf jeden Fall bequeme Schuhe, Sonnencreme und Oropax sind, glaube ich, auch sowas, was nicht fehlen darf.
Hast du Lieblings-Oropax?
Ganz ehrlich, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, ja. Ich habe meistens Kopfhörer drin, weil ich Angst habe, am nächsten Morgen den Wecker nicht zu hören. Sozusagen. Genau, und dann kann ich es ja verknüpfen und dann hört man den Wecker über die Kopfhörer. Das heißt weniger Oropax. Aber wenn, dann eher die, die man so zusammenfriemeln muss und sich ins Ohr packt. Also diese Schaumstoff, ist es Schaumstoff? Wahrscheinlich Schaumstoff-Oropax.
Die kenne ich auch. Ich habe mich ja ganz viel durchprobiert. Das ist jetzt für dich und für die HörerInnen ist es auch noch mal ein kleines Geheimnis, was ich mit dir teile. Die besten Oropax sind diese Silikon-Oropax. Das ist so ein Schwimmer auf dem Cover drauf. Ich glaube, die sind auch, glaube ich, zum Schwimmen eigentlich eher.
Ah, okay.
Die halten aber super gut. Schirm einen gut ab und es stimmt, das ist eine Gefahr mit dem Wecker. Ich habe das halt immer neben mir liegen, dann mit Vibrationen und dann werde ich schon immer noch irgendwie wach. Und der Oropax fällt vielleicht raus, aber aus dem Ohr, dann wird man auch wach.
Das stimmt.
Aber sonst.
Aber darauf kann man sich nicht verlassen, dass wirklich einer rausfällt.
Das stimmt. Aber ich kann dir die, also wir werden es ja probieren. Zur Not, wenn ich merke, du hast verschlafen, weil du meinen Tipp sehr ernst genommen hast mit den Oropax, dann wecke ich dich.
Das stimmt. Du wirst ja wahrscheinlich im Camper nebenan liegen.
Aber sonst, ne, zu den Essentials gehört ja einmal die richtige Ausstattung, das haben wir abgehakt. Was ja aber auch sehr wichtig ist, ist ja das Mitgrölen von Texten vor der Bühne.
Ja.
Das macht ja eigentlich nur halb so viel Spaß, wenn man die Lieder nicht richtig kennt. Bist du da jetzt auch schon in der Vorbereitung, dir die Texte von unseren Headlinern und des Line-Ups so drauf zu schaffen?
Auf jeden Fall. Ich habe schon ziemlich viel Musik gehört in der letzten Zeit und tatsächlich mache ich das auch immer, bevor ich zu anderen Konzerten gehe, weil es dann, wie du sagst, richtig viel Spaß macht, da irgendwie vor der Bühne zu stehen, so auch zum Festival natürlich. Das wird super. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass bei unserem Line-Up für alle was dabei ist. Vielleicht verrate ich nochmal kurz, wer so alles kommt.
Oh ja, bitte.
Ihr habt sicherlich alle gelesen und gesehen, es kommt die Hinterland-Gang, Mandel-Kokain-Schnaps.
Oh ja.
Und schon mitbekommen, Swiss und die anderen, die kommen auch.
Ach was! Oh, richtig gut. Für alle, die jetzt dachten, hä? Hm? Ja, das ist. Wir haben es jetzt einfach mal so casual gedroppt, das war der letzte Headliner.
Ja.
Geil.
Das Line-Up steht. Am Samstag sind Dilla, Querbeat und Dream auf der Bühne.
Ah, oh, ich freue mich jetzt schon richtig. Ich habe auch schon diverse Ohrwürmer, die ich jetzt eigentlich mit noch in den Juni nehme. Falls ihr jetzt da draußen vor eurem Handy sitzt und dachtet, ah, ich weiß nicht, soll ich wirklich? Die Antwort ist klar, natürlich sollt ihr zum Rise Festival kommen. Wenn ihr mitgrölen wollt, ist es jetzt euer Signal, nochmal auf rise-festival.info zu gehen und euch ein Ticket zu holen. Die gibt's für 30 €. Das Festival findet statt vom 3. bis zum 6. 7. im Elbauenpark in Magdeburg. Und ganz, ganz sicher gibt es bei euch auch schon eine sich formierende Gruppe, die da gemeinsam hinfährt. Fragt doch einfach mal bei eurem Oja nach, fragt in den Betrieben rum, bringt alle mit, alle IG Metallerinnen und Metaller, die ihr kennt. Und dann kommt auch zum Rise Festival. Das wäre doch alles fantastisch, wenn wir uns da sehen und gemeinsam grölen vor der Bühne, oder?
Auf jeden Fall. Kommt vorbei, lasst uns grölen.
Dann sind wir jetzt wirklich fertig mit der Folge. Es hat mir Spaß gemacht mit dir, Svenja. Ich bin gespannt, was wir nächste Folge, also ich bin jetzt eigentlich schon im Festival-Modus, aber wir machen die Juni-Folge noch, wir haben da auch dann viel zu erzählen und ich wünsche dir eine sonnige Zeit bis dahin.
Wünsche ich dir auch, Linda. Ciao, wir sehen uns in Magdeburg, spätestens.
Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend.